Aufwärts stolpern, der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer von der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen im Kanton Schaffhausen.
Und ich bin Anna Neff, ordinierte Pfarrerin. Ich arbeite als Jugendarbeiterin in der Stadt Kirche Winterthur. Der Podcast vom Landeskirchenforum und von Reformiert bewegt richtet sich an reformierte Kirchengemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube etwas mit ihnen zu tun haben.
Das ist Staffel 4, Staffel mit Gästen, Episode 2. Marcel Hauser, wie entsteht neues Leben in der Kirche?
In dieser vierten Staffel reden wir mit Menschen, die etwas zu sagen haben in Sachen Gemeindebau. Heute reden wir mit Marcel Hauser. Er ist Sozialdiakon und Kirchencoach. Marcel, schön, dass du da bist mit uns im Podcast. Kannst du dich kurz vorstellen?
Ja, ich freue mich auch, da zu sein. Danke vielmals für die Einladung. Ich wohne in Zofingen mit der Familie. Ich bin 63, habe 30 Jahre als Sozialdiakon in der reformierten Kirche gearbeitet. Zuerst als Jugendarbeiter, dann im Bereich Erwachsenenbildung und in den letzten 20 Jahren habe ich dann 50% nur geschafft und den Rest mich dann als Supervisor, Coach und Organisationsberater betätigt, vor allem im kirchlichen Kontext. Und jetzt seit gut 3 Jahren arbeite ich 100%, habe eine GmbH gegründet und arbeite als Berater jetzt vor allem in reformierten Kirchen, in der Deutschschweiz und ein bisschen im sozialen Bereich. Da heisse ich Coach, Pfarrpersonen, andere kirchliche Angestellte, Kirchenteams, viele Leitungspersonen von der Kirche oder Kirchenleitungsteams da bei Entwicklungsprozessen oder bei Veränderungen, wo sie Unterstützung möchten.
Jetzt hast du mit anderen zusammen ein Buch geschrieben mit dem Titel «Neues Leben in der Kirche». Das ist ein super Thema. Wie entsteht neues Leben in der Kirche?
Ja, das habe ich ein ganzes Buch darüber geschrieben. Ich probiere mal in Kürze 2-3 Facetten zu nennen. Um so einen von diesen Hauptpunkten ein bisschen zu veranschaulichen, möchte ich zuerst ein bisschen das übliche Vorgehen von der Kirche beschreiben, wie sie versucht, Leben entstehen zu lassen, neues Leben hervorzubringen. Oder? Die übliche Form beinhaltet ja, dass die Kirche davon ausgeht, dass Kinder in einer reformierten Familie geboren werden, sie so in der Kirche Teil sind, dann getauft werden, den Unterricht besuchen, vielleicht auch Angebote von der Jugendarbeit besuchen oder Erwachsenenbildung. Dabei bildet Verkündigung und christliche Inhalt, von christlichen Inhalten und Wert natürlich auch ein Kernpunkt, natürlich auch Seelsorge und diakonische Angebote. Mhm. Und man hofft, dass so die Mitglieder partizipieren auch und vielleicht sich sogar etwas beitragen daran. Mhm. Das heisst, die gute Qualität von dieser Veranstaltung und von der Inhalt sollen die Mitglieder helfen auf ihrem Weg, sie sollen kirchliche Werte vermitteln und sie sollen so motiviert sein und motiviert werden, dabei zu bleiben oder vielleicht auch neue Mitglieder sollen das auf so gewonnen werden. Mhm. So soll kirchliches Leben quasi erhalten bzw. neu entstehen. Und leider, wie wir wissen, ist das Modell in vielen Fällen nicht mehr so sehr erfolgreich. Das heisst, das führt uns auch die Kirchenkrise ja irgendwie vor Augen. Oder? Vielen ist klar, die Kirchenkrise hat nicht nur etwas mit der Gesellschaftskrise zu tun, sondern hat auch etwas mit dem Glauben zu tun. Das ist ja gleichzeitig eine Glaubenskrise eigentlich. Oder? Weil man findet Menschen nicht mehr, die vom Glauben motiviert sind, die sich investieren für die Kirche mit Elan und Kraft und Freude dort teilzunehmen und etwas beizutragen.
Ja, also quasi nicht eine Strukturkrise, sondern eine Glaubenskrise. Habe ich das richtig verstanden?
Ich beschäftige mich auch viel mit Strukturen, oder? Aber das Ergebnis von dieser vielen Strukturveränderungsprozess heisst ja noch nicht, dass neues Leben in der Kirche entsteht. Oder? Der Paulus beschreibt es mal im Korintherbrief mal so, dass die Grundlage, oder das Fundament ist Jesus Christus. Oder? Das heisst, die Grundlage für neues Leben in der Kirche ist meiner Meinung nach eine Person Jesus Christus, ist der Glaube, oder? Und weniger eine gute Struktur.
Ja.
Mhm. Also dann würdest du sagen, das Grundproblem ist, dass einfach schon mal das Interesse am Glauben gar nicht mehr so fest vorhanden ist. Und wenn ja, was würde denn das heißen für Kirche? Also was können wir denn da machen?
Oder was viele Kirche machen, sie drehen an der Struktur. Aber die Grundfrage ist nicht gelöst, oder? Mhm. Ich denke, jetzt geht es darum, als Kirche sich wieder auf die Grundlagen zu konzentrieren, wie entsteht Glaube, oder man kann es auch ein bisschen weiterfassen, wie entsteht neues Leben in der Kirche, wie entsteht eigentlich Kirche, oder? Mhm. Und da ist ein zentraler Aspekt, wo ja da, wenn Jesus Christus Fundament ist, ist sicher auch der Tod und die Auferstehung von Jesus, wo ja symbolisch vom neuen Leben, oder, wo entsteht, die Auferstehungshoffnung, oder? Mhm. Oder man kann es auch anders sagen, das Wort vom Kreuz, wo eine Kraft ist, wo auch neues Leben wieder hervorbringt. Oder? Das ist zentral, das ist die Lebensenergie, die zählt die Energie von der Kirche wieder herkommen. Und ich denke, das ist ja, der Paulus beschreibt es ja nicht als eine Theologie oder Strategie, sondern er verkündigt ja Jesus als der gekreuzigten und verstanden und hofft und glaubt und hat erlebt auch, dass daraus Leben noch entsteht, dass du dass Menschen im Herzen bewegt werden, sich daran zu beteiligen, an dieser Glaubensbewegung. Hm.
Mhm. Aber dann würde das ja bedeuten, man müsste in der Kirche innen ansetzen und nicht bemüssern.
Ja, ich glaube, ein rechter Teil des Problems ist Kirche intern. Oder? Es ist ja, Kirchenkrise besteht ja vor allem in der westlichen europäischen Welt oder auf den meisten anderen Orten auf der Welt blüht die Kirchen, also die christlichen Kirchen eigentlich, oder? Und da kann man nicht sagen, wir haben, oder andere haben bessere Strukturen, die haben ja zum Teil, wie jetzt Afrika und Asien gesehen, die Strukturen sind ja eigentlich schlechter, oder? Oder nicht so durchdacht, wie da unsere westeuropäischen Gegenden, und trotzdem blüht dort Kirchen. Also ich glaube nicht, dass letztlich vor allem eine externe Strukturfrage ist, sondern wirklich eine interne Frage, dass man intern ansetzen müsste, oder? Was ist unsere Verkündigung? Wo stehen wir? Sind wir glaubwürdige Zeugen? Können wir das weitergeben, was uns bewegt? Was bewegt uns genau? Ist das auch attraktiv für andere Menschen? Mhm.
Also das heisst, man müsste einfach auch innerhalb der Kirchengemeinde wieder mehr über das reden, also zum Beispiel in der Kirchenpflege oder ja, ich weiß auch nicht, unter den Mitarbeitenden oder so, also dass man zuerst mal selber bewegt ist von dem.
Genau, oder was ich erlebt ist, dass viele Kirchengemeinden natürlich vor allem mit dem Tagesgeschäft ja ausgefüllt sind, mhm, auch Kirchenleitungen, oder? Und auch die Angestellten. Und da kommt man fast nicht mehr dazu, oder da hat man relativ wenig Zeit, um zu überlegen, wie erreicht man wieder neue Leute, oder wie entsteht sich damit auseinandersetzen, wie entsteht neues Leben? Oder man könnte auch anders sagen, wie gebe ich auf eine ganz gute Art das Leben weiter? Oder wie habe ich viel Kontakt mit Außenstehenden, hilfe ihnen wirklich? Sondern man ist sehr oft mit internen Problemen beschäftigt, oder? Und hat nicht mehr die Zeit und die Kraft für nach außen zu wenden in einem gewissen Bereich, oder? Das ist auch die Erfahrung, die ich bei der Kirchenberatung mache. Oder Neues entsteht praktisch nicht in Kirchengemeinden, wenn sie mit dem Tagesgeschäft völlig ausgelastet ist. Oder? Dann probiert man sinnvoll zu überleben, das Tagesgeschäft, die Programme gut über die Bühne zu bringen, und ist dann dankbar, wenn es einigermaßen läuft und wenn man das hinter sich hat. Oder? Mhm. Aber das ist ja nicht, das fördert, das bringt in der Regel kaum neues Leben hervor, ehrlicherweise.
Und wie schafft man sich denn den Raum, wenn das Tagesgeschäft so viel Raum einnimmt? Muss man denn da etwas streichen?
Das ist ein Punkt, wo ich mit vielen Kirchengemeinden, Kirchenpflegenden, Kirchenleitungen anschaue. Oder? Dann geht es, denke ich, darum, eine gute Balance zu finden zwischen dem Bewahren vom Jetzt, wo sich bewährt hat und wo auch ein wichtiger Punkt ist, wo sich auch noch einige identifizieren damit, und das Entwickeln und das Finden und die Energie haben, neue Projekte, neues in Angriff zu nehmen. Auch vielleicht ein anderes Fundament, was vielleicht auch mal einen Glaubenskurs zu machen, wieder Neues zu wagen. Und das ist immer ein Prozess, der für eine Kirchengemeinde ehrlicherweise nicht ganz einfach ist, oder? Vor allem, wenn es auch Angestellte hat, die schon lange dort sind, und jeder möchte natürlich immer das bewahren, was er schon gemacht hat, in der Regel. Das braucht ein bisschen Weisheit und auch eine Grosszügigkeit, und auch der Mut, mal etwas loszulassen. Und der Prozess, da sind einige Kirchengemeinden jetzt dran, natürlich sind ziemlich viel dran, aber das braucht wirklich auch ein bisschen Mut. Mhm.
Jetzt, aber wie ist das, wenn du jetzt als Coach in eine Kirchengemeinde kommst und ich bin da als Pfarrer und höre von dir, dass eigentlich ich wie eine Art mehr über das Innere, das Theologische, Jesus und so reden? Kann ich mir vorstellen, das hören nicht alle gern, oder wie ist das?
Das ist meiner Meinung nach nur ein Aspekt natürlich, oder? Natürlich, ich glaube davon, und das erlebe ich auch, ich könnte jetzt viele Beispiele bringen, dass Kirchengemeinden, wo noch ein Glaubensfundament ist, also vom Glauben, Jesus als zentralen Punkt vom Glauben auf den wirklich noch verkündet, dass das einfacher ist, um Leute zu motivieren, zum Mitschaffen. Oder umgekehrt, kommt Kirchenleitungsverantwortliche von Kantonalkirchen, die sagen, wenn wir zu mir kommen und sagen, wir haben das Problem, wo vor allem kleinere Kirchengemeinden, wo weniger auf so Glaubensfundament bauen, sondern mehr kirchlich-soziale Verkündigung ist und die Bibel auch die christliche Kultur gar nicht mehr so im Zentrum ist. Was machen wir da, oder? Das ist viel schwieriger, oder? Ist einiges, es geht auch, und es gibt auch gewisse Erfolge in gewissen Bereichen, gewisse Konstellationen. Aber grundsätzlich ist es schwieriger, so Gemeinde aufbaut, betreiben, dass sich viele Leute beteiligen und dass sich Leute wirklich identifizieren und da sich einen Teil von ihrem Leben auch investieren. Und das ist schwieriger so, dass man das herkriegt eigentlich.
Das heisst, wenn die Leute mehr vom Glauben bewegt sind, dann nachher wollen sie auch mehr wieder etwas von dem Glauben weitergeben und dann die Kirche mitgestalten.
Ja, und ich könnte als Beispiel bringen, es gibt Pfarrer, die mir sagen, ja, ich möchte ja, die christlich-biblische Kultur ist mir fremd geworden, da möchte ich nicht mehr weitergeben. Mir ist das Thema wichtig, Meditation, oder? Und dann ist der Pfarrperson jetzt wichtig, meditative Gedanken, Hilfe zur Meditation, Inhalt und so weiter, Konzept weiterzugeben. Aber das motiviert natürlich nicht so verrückt viele Leute jetzt mitzuschaffen in der Kirche, oder? Ehrlicherweise, oder? Also das ist das Erleben. Sondern sind dann vielleicht motiviert, Meditationsübungen zu machen, zu meditativ zu arbeiten. Aber Kirchenaufbau, wo ja auch an dieser christlichen Kultur noch hebt, vielleicht auch dann an der Konfirmation, an Ostern, Pfingsten und so weiter, an dieser Kultur von der Kirche ansetzt, wo es Mitarbeiter braucht, das ist dann einfach nicht so einfach, so Mitarbeiter zu gewinnen für das, oder? Weil es dann, in diesem Beispiel einfach geht darum, quasi meditativ sich weiterzuentwickeln. Das heisst, es fehlt, wenn die christliche Fundament fehlt, fehlt bei vielen Leuten auch, bei vielen Gemeinden auch, wirklich motivierte Personen, die bereit sind, mitzutragen, weil die Glaubensmotivation oder die kirchliche, biblische Glaubensmotivation einfach zu schwach ist oder nicht mehr vorhanden ist.
Und gleich, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das innere Thema das eine, aber nebenan gibt es auch Probleme tatsächlich auf struktureller Ebene.
Es gibt auf struktureller Ebene Probleme und auch auf atmosphärischer Ebene zum Beispiel, oder?
Ja.
Jetzt noch ein paar atmosphärische Fragen, oder? Ich erlebe Kirchengemeinden oder Angestellte, die quasi eine kultivierte Erwartungslosigkeit ihres hauptprägendes Kulturthema ist quasi.
Okay.
Man ist resigniert, man hat quasi keine Hoffnung mehr und erwartet nichts mehr Neues und nichts mehr anderes. Oder? Das ist schwierig für Kirchenaufbau, für Kirchenentwicklung, dass neues Leben entsteht. Oder das andere gesagt, oder positiv formuliert, für eine atmosphärische Bedingung, die neues Leben fördert, die neues entsteht, oder ist es wichtig, zum Beispiel eine Kultur von der Zukunft Erwartung zu haben. Weil die Erfahrung ist einfach, nur ein neues Leben entsteht. Dann gibt es Neues und das drängt nach vorne, das will sich entwickeln. Oder? Und wenn da der Raum und die Erwartung gar nicht vorhanden ist, das ist dann schwierig, dass neues Platz hat. Oder zum Beispiel zu einer wichtigen atmosphärischen Bedingung ist, dass kleine Anfang geschätzt werden. Neues Leben beginnt in der Regel klein, oder? Das fängt klein an, mit einem Herz, das bewegt ist, wo jemand eine Idee hat. Und das wertschätzen und das zu unterstützen. Oder zu dieser Kultur, die Leben fördern gehört, aber Bevollmächtigung. Oder? Leben, wenn es Leute haben, die etwas machen möchten, dass der Raum schafft, dass man das kann aufwachsen kann, dass man Kompetenzen gibt, Ressourcen zur Verfügung stellt. Oder es gehört auch Fehlerfreundlichkeit dazu. Oder? Leben lässt sich ja nicht kontrollieren in der Regel. Oder? Es entsteht manchmal etwas Positives, manchmal etwas Allpositives und so weiter. Aber da eine gute Fehlerkultur haben, wo man einander gleich noch gut unterwegs ist, auch wenn man mal einen Fehler gemacht hat, das ist sehr wichtig, um neues Leben entstehen zu lassen.
Das sind jetzt aber alles Sachen, die gar nicht so griffbar sind, oder? Also weißt du, ich denke oft, wenn ich so Organigramm sehe, das ist so sichtbar, da kann man sagen, so und so und so. Und das, was du jetzt geschildert hast mit dieser Kultur, das ist gar nicht sofort sichtbar. Was passiert?
Das glaube ich auch, das ist so. Oder ich erlebe viele Gemeinden, wo ziemlich, wie soll man sagen, Spannungen entstehen zwischen verschiedenen Ausprägungen. Mehr der biblischen, mehr liberalen, mehr sozialethisch und so weiter. Und eins, was ich probiere, diesen Menschen immer wieder zu sagen, ist, es braucht auch eine Kultur von der Grosszügigkeit. Leben ist vielfältig. Es braucht, für Killen ist eine Breite wichtig auch, oder? Es braucht Verschiedenes. Und man müsste da eine positive Einstellung haben zu verschiedenen Formen von kirchlichem Leben und von verschiedenen Formen von theologischen Ausprägungen. Das gehört dazu, oder? Ja. Das ist ein wichtiges Fundament.
Jetzt, wenn ich Pfarrer bin in einer Kirchgemeinde mit Ambitionen, die das eigentlich möchte, wie kann ich die Art von Kultur fördern, wo du jetzt davon redest?
Ein Kulturveränderungsprozess in einer Kirche oder einer Organisation ist etwas, das meistens ehrlicherweise eine gewisse Zeit braucht. Ja. Und dabei, das fängt in der Regel an, dass man sich einmal bewusst ist oder bewusst macht, was haben wir bei uns für eine Kultur. Das ist mal ein Prozess. Und auch ein zweiter Schritt natürlich gerade, wo wollen wir eigentlich hin? Und das braucht ein bisschen etwas mit so Leitungsgremien, oder man könnte auch der weiteren Gremien von der Kirchgemeinde machen, um das mal bewusst zu sagen, bewusst zu machen und um auch eine Zukunftskultur, wo wir möchten sein, wo wir möchten hin, zu definieren und als nächsten Schritt, wie kommen wir dort hin. Und das hat natürlich mit Verhalten auch zu tun, mit dem ich Schwerpunkt lege in die eine oder die andere Richtung, mit dem ich mich mit jemandem etwas befasse und das zum Beispiel im Teamprozess schaue, wie wir das angestellte Team, was heisst das für die Gruppe, was heisst das für die Freiwilligen und so weiter, was heisst das für die Kirchenpflege und dann das runterbricht auf den Alltag der Kirche. Aber das ist ein Prozess, wo man muss miteinander angehen muss. Da macht in der Regel auch Sinn, wenn man das vielleicht von jemandem Externen probiert zu begleiten, weil das Bewusstsein und das Gespüren, was ist bei uns eigentlich für eine Kultur vorhanden, das ist gar nicht so einfach, oder? Da braucht es teilweise auch ein bisschen einen Blick oder die Reflexion von jemand Außenstehendem.
Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch einfach sehr abhängig ist von den Personen, die gerade zum Beispiel in dem Leitungsgremium sind. Und wenn dann da Personenwechsel sind, dann, ich weiß nicht, muss man dann den Prozess gerade wieder von vorne anfangen?
Nein, oder da sind ja, ich komme ja ganz verschiedene Kirchengemeinden mit ganz verschiedenen Voraussetzungen. Und das geht immer darum, wo steht man und was sind die nächsten Schritte. Und vorne anfangen, würde ich dem nicht sagen, sondern auch wenn die neuen Leute dazukommen, dann macht man einen Schritt in die richtige Richtung. Oder? Man geht miteinander, probiert man zu definieren, was man möchte, wo es hingehe, einigermaßen eine gewisse Breite, Spannbreite, und dann definiert man, wo man hingeht. Und ob man jetzt, an welchem Punkt das man genau ist, spielt eigentlich nicht einmal so eine grosse Rolle, sondern dass man in die richtige Richtung Schritt macht. Mhm. Oder? Und das kann man durchaus bei fast allen Voraussetzungen.
Okay.
Jawohl. Jetzt ist ein wichtiges Stichwort von dir ja das mit dem Thema agil. Wie werden die Kirchen agiler? Kannst du da etwas dazu sagen?
Ich denke, für die Kirchen ist es wichtig, schnell oder relativ schnell können auf Veränderungen zu reagieren. Das hat man jetzt in der Corona-Krise gesehen oder auch im Ukraine-Krieg. Oder? Und die Agilitätsgedanke geht davon aus, dass man die Schnelligkeit oder die Möglichkeit zum Reagieren, dass das nicht einfach von top-down immer kann geregelt werden. Das heisst, bei vielen Strukturen, die top-down organisiert sind, geht man davon aus, der Kopf oder die Leitung muss die wichtigen Probleme aufnehmen, alle erkennen, gut verarbeiten, dann eine Befehlsausgabe quasi, wie soll das bearbeitet werden, noch runtergehen und dann sollen die bitte das erledigen. Oder? Mhm. In der Kirche funktioniert das ja nur bedingt, oder? Weil die Kirchenleitungen sind ja vor allem auch Laien und die Angestellten sind die Profis. Das heisst, es hat sich bewährt, um die Agilität zu fördern von Kirchen, dass man zum Beispiel bevollmächtigte Teams macht mit unterschiedlichen Zusammensetzungen und Teams für verschiedene Bereiche, wo die Angestellten sind, aber auch Freiwillige, Ehrenamtliche, wo dann schneller oder besser an der Basis sind, auch viel schneller können reagieren, weil sie sofort können aktiv werden, etwas verändern, in die Wege leiten. Bedingung ist dann, dass die Teams einen Auftrag haben, von oben natürlich, und auch die nötigen Kompetenzen, um dann auch zu reagieren. Und das hilft.
Mhm. Aber das heisst, das braucht dann auch recht viel Vertrauen von Seiten der Kirchenleitung in die Teams rein, dass sie sagt, hey, wir glauben, ihr macht einen guten Job.
Genau, die Voraussetzung ist, dass die Leute natürlich motiviert sind, oder? Also die sollen umsetzen, oder? Mhm. Also wenn eine Kultur herrscht von einer Kirchengemeinde vor, ich bin als Angestellter, ich bin jetzt einfach ein Befehlsempfänger und mache einfach das genau, was mir sagt, dann ist das schwierig, oder? Ja. Dann müssen wir da grundlegend andere Ansätze wählen, oder? Das heisst, es geht davon aus, dass die Menschen grundsätzlich motiviert sind und wollen, und man nicht nur hinten dran mit den Geiseln klopfen, sondern dass sie selber intrinsisch für sich selber motiviert sind, einen guten Weg zu gehen. Und das ist ja auch die Erfahrung, die ich in aller Regel mache, dass die Angestellten die auch guten Willens sind und eigentlich möchten da gut weitermachen. Mhm. Und es braucht ja Experimente in der Regel, oder? Und Neues zu wagen. Und da braucht es Vertrauen von oben. Und wie auch vorher gesagt, eine Fehlerkultur, wo man auch eingesteht, dass Fehler passieren. Wichtig ist, dass man daraus lernt, aber dass man miteinander als quasi Vertrauen hat, dass man miteinander ein gutes Gute möchte und miteinander einen guten Weg auch findet und einander auch freilässt und gewisse Sachen ausprobieren, das ist wichtig. Oder?
Aber dann sind wir trotz allem wieder im Thema Kultur, weil ich meine, es gibt ja auch die Gremien und auch die Angestellten, sprich Pfarrerinnen und Pfarrer, die einfach den Eindruck haben, es muss alles über ihren Tisch gehen. Sie müssen über alles im Bild sein und überall können mitreden. Und das wäre ja genau das Gegenteil, oder?
Das wäre das Gegenteil. Das heisst, aber ich bin schon davon überzeugt, die kirchlichen Strukturen kann man das natürlich nicht völlig flach, hierarchisch flach machen, oder? Ja. Dass es braucht gleich natürlich eine gewisse Leitung, es braucht eine demokratisch gewählte Kirchenpflege, auch die Angestellten, die Profis haben in der Regel auch eine Wissensmacht und auch mehr Kompetenzen. Es braucht da quasi einen gewissen Demutsschritt, das hast du, glaube ich, richtig gesagt, dass man sich quasi runterlässt und glaubt, dass Freiwillige und Ehrenamtliche auch wesentliche Beiträge können leisten können, vielleicht das Wesentlichste, zum Weiterentwickeln der Kirche. Und es braucht eine Veränderung vielleicht auch vom Rollenbild, oder? Dass man quasi als Pfarrer nicht einfach sagt, ich weiss alles, ich predige jetzt das, ich coache jetzt und weiss, ich will richtig, sondern es braucht eine Haltung, dass man miteinander lernt, voneinander lernt, miteinander den Weg geht und sich gegenseitig unterstützt mit dem, was man hat. Mhm. Das ist eine Kulturveränderung, das ist richtig, wo das braucht etwas, einen Weg. Aber ich denke, das ist ja eines von den Sachen, die wir jetzt hier machen, auch so einen Podcast aufnehmen. Ich habe ein Buch geschrieben, auf der Homepage habe ich einiges geschrieben von dem. Das immer wieder darüber reden, das bewusst zu machen und den Weg, wenn ja einige jetzt auch einschlagen, das ist ja ersichtlich, dass es auf die alte Art längere Zeit nicht weitergeht. Das kann man nicht. Das haben viele gemerkt, oder die Mehrheit hat das gemerkt. Oder?
Ja. Und die Gruppe müssen dann eben, wie du gesagt hast, aus Menschen auch bestehen, die sagen, doch, ich übernehme Verantwortung, ich warte nicht darauf, dass jemand anders mir sagt, was ich zu tun habe, sondern ich tue da mitgestalten und ich übernehme Verantwortung.
Mhm. Das kann ja verschieden passieren, oder? Es kann passieren, dass Leute einfach von Freiwilligen kommen und sagen, ich habe eine Idee und so weiter. Also ich bin ja mit einem Angestellten gemeldet und dann etwas aufbauen. Es kann aber auch umgekehrt passieren, dass Kirchenpflege jetzt einem Team, einem Angestellten sagt, du, mach jetzt du mal ein Gottesdienstteam mit Freiwilligen. Das Ziel wäre, dass wir Gottesdienst mehr haben, wo 20 bis 60-Jährige anspricht. Du jetzt zusammen mal mit diesen Leuten, mit den Betroffenen, Team bilden und entwickeln da mal etwas. Oder es kann von oben runterkommen, quasi einen Freiraum schaffen und einen Auftrag. Oder es können Ideen von unten kommen, die dann aufgenommen werden. Das läuft beide in Ordnung. Beide Wege sind fruchtbar quasi.
Ja, ja. Mhm. Und dann ein drittes Thema hätte ich noch ansprechen. Du machst mit in so kirchlichen Lerngemeinschaften. Kannst du da ein bisschen erzählen, wie das geht?
Mhm. Kirchliche Lerngemeinschaften geht es darum, dass die Kirchengemeinden eigentlich voneinander lernen. Oder? Ich bin seit 5 Jahren so in Lerngemeinschaften mit Kirchengemeinden unterwegs, verschiedene. Und im Gegensatz zu den 1-zu-1-Begleitung von Kirchengemeinden, die ich ja viel mache, oder in der Regel mache, sind die so kirchliche Lerngemeinschaften, gibt es quasi viele Fachleute, die zur Verfügung stehen, oder? Die wertvolle Erfahrungen mitergeben von ihrer Kirchengemeinde, was sie gemacht haben, die vieles ausprobiert haben. Auch die verschiedenen Kirchengemeinden stellen dann handfestes Material und Konzept füreinander zur Verfügung für andere und berichten über ihren Erfolg und Misserfolg und so weiter. Und dadurch entsteht ein inspirierendes und motiviertes Lernumfeld eigentlich, oder? Die Teilnehmer lernen voneinander, indem sie andere auch eine Hilfe sind und kommen selber auch von verschiedenen Seiten Hilfe und Ideen und Impulse über. Und im gegenseitigen Unterstützen, so in dem Gemeindeaufgang und Teilen von Freude und Leid quasi, von Sachen, die gut gelaufen ist, die nicht gut gelaufen ist, da entsteht auch Mut und Hoffnung, oder? Und die Erfahrung, dass man aus dem Misserfolg auch einiges kann lernen und auch weiterkommt, ist auch in vielen Fällen auch ermutigend. Ja. Auch
Also, um mir das konkret vorstellen, dann sind das Leute aus Kirchenpflege und angestellten Teams von einzelnen Kirchengemeinden, die zusammenkommen, also wo dann eigentlich wie die gesamte Kirchengemeinde vertreten ist und die dann so zusammen unterwegs sind.
Genau, bis jetzt ist es in der Regel so gewesen, dass mindestens drei Vertreterinnen und Vertreter von der Kirchenleitung und davon mindestens eine Pfarrperson sich verpflichtet haben, über zwei Jahre lang 3 bis 4 Treffen pro Jahr dabei zu sein. Also mit diesem Kirchenleitungsteam, mindestens 3, mit diesem Kirchenleitungsteam ist manchmal die ganze Kirchenpflege dabei, mit allen Pfarrern und Sozialdiakonen, aber mindestens 3. Oder? Und dann schafft man an Themen, die die Kirchengemeinden eingebracht haben, also nicht, die ich bestimme oder die Leitung, sondern die Themen sind von der Kirchengemeinde, schafft daran, das Leitungsteam wird das aufbereiten. Man versucht möglichst viel Impuls und Ideen von diesen anwesenden Kirchengemeinden aufzunehmen. Und natürlich gibt es auch externe Spezialisten, die man einfliegen kann. Aber viele Impulse kommen von intern. Und dann hat jedes Team von den einzelnen Kirchengemeinden in jedem Treffen Zeit für sich, wo sie darüber leiten, was kann jetzt die das bringen für uns? Können wir etwas umsetzen in unserer Gemeinde von dem, was wir gehört haben? Was könnte man machen? Und dann probieren sie quasi das in ihrer Kirchengemeinde, was für sie relevant scheint, umzusetzen und anzuwenden. Und das nächste Mal oder übernächste Mal, wenn sie dann wieder kommen, berichten sie dann, was passiert ist, was gelungen ist, was nicht. Und dann kann man auch darüber reden, so coachingmäßig, was man vielleicht anders ansetzen können, oder wie man vorgehen konnte. Und so in diesen 2 Jahren gehen die Teams, die anwesend sind, den Weg. Und auch in der Regel die Kirchengemeinde entwickelt sich schrittweise weiter. Oder quasi, man geht quasi, indem sie kommen an einen Ort, die Leitungsverantwortlichen, in denen immer wieder so ein Weg geht, hilft mir, die eigene Kirchengemeinde weiterzuentwickeln. Mhm. Im Rahmen von 2 Jahren.
Ich kann mir noch vorstellen, dass das gar nicht nur einfach ist, wenn Kirchengemeinden ja schon auch sehr unterschiedlich ticken oder auch vielleicht an einem unterschiedlichen Punkt stehen, dass man dann wirklich voneinander lernen kann.
Mhm. Das ist ja so. Oder zum Beispiel haben wir gemerkt, dass Kirchengemeinden aus unterschiedlichen Kantonen, die ganz unterschiedliche Voraussetzungen haben, dass das manchmal ein bisschen schwierig ist. Oder dass ganz kleine Kirchengemeinden und ganz grosse zusammen, die bewegen unterschiedliche Fragen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, dass unterschiedliche Impulse kommen. Oder dass gewisses Fremdsein voneinander und so voneinander Impulse bekommt, auch wichtig ist. Und das heisst, am Anfang oder bei der Zusammensetzung von solchen Lerngemeinschaften ist eine gewisse Nähe, eine gewisse Ähnlichkeit hilfreich, aber es braucht auch eine gewisse Fremde. Oder zum Beispiel eine Gemeinschaft, wo ich drin bin, dort hat es 7 Kirchengemeinden, eine davon, die sind ganz unterschiedlich theologisch geprägt und auch von der Größe her, ja, die sind jetzt noch nicht sehr unterschiedlich zwischen 1000 und 3000 Kirchengemeindemitglieder. Aber die Unterschied, ganz unterschiedliche theologische Prägung, das ist unter anderem einerseits herausfordernd, aber auf der anderen Seite auch sehr bereichernd, oder? Dann merkt man mit dieser Prägung, das kommt ungefähr so raus, oder kann so rauskommen, und die haben diese Schwierigkeiten. Und mit der anderen Prägung, die haben die Vorteile und dafür die Nachteile. Und man versucht, einander zu unterstützen. Das ist sehr lehrreich, oder? Und jetzt in dieser Lerngemeinschaft, wo ich bin, dann sind dann sehr viele Fragen, auch grundsätzliche Fragen, wie ich vorher erwähnt habe, gekommen, oder? Wie macht man das zum Beispiel, dass man motiviert ehrenamtliche Freiwillige findet, oder? Die einen haben ganz einen Haufen zum Vertun, Führung, und andere praktisch keine. Wie haben jetzt die das gemacht, dass sie zu so einem Haufen Freiwillige und dass sie Führung Leute haben quasi, und die anderen, wie haben die das gemacht, dass sie zu keinem kommen quasi, oder? Und da kann man natürlich voneinander lernen und einander unterstützen und einander Hilfe sein. Das macht schon Sinn.
Wo gibt es denn so Lerngemeinschaften?
Ja, jetzt gibt's im Kanton Aargau eine. In Zürich haben wir jetzt eine probiert zu initiieren. Da haben wir jetzt im Moment, einige, die wollen mitmachen, sind aber noch ein bisschen zu klein. Da sind wir jetzt im Prozess, dass wir noch mehr Gemeinschaften dazukommen. Und ich habe eine deutsch-schweizerische erlebt, wo dann 16 Kirchengemeinden von verschiedenen Denominationen auch zusammengekommen sind. Im Moment läuft sicher eine im Aargau und in Zürich ist eine am Entstehen.
Das ist spannend. Aber der Aufwand, der ist dann beträchtlich. Also das heisst, die mitmachen, die müssen auch ein bisschen Zeit mitbringen.
Genau, das ist Vor- und Nachteil. Oder der Vorteil ist, dass man von vielen verschiedenen Gemeinden kann profitieren. Der Nachteil ist, dass man es mehr Zeit braucht. Oder? Das ist ja so. Wenn ich in eine Kirchengemeinde gehe, haben sie, sagen sie mir ein Thema. Und ich arbeite an dem Thema und in möglichst kurzer Zeit kommen sie das Thema beantwortet über. Oder? Das ist der Nachteil, es braucht ein bisschen mehr Zeit. Der Vorteil ist aber, dass Breite und Vernetztheit, oder, wenn es die Erfahrung ist, nach ein paar Jahren oder wenn zwei Jahre so Kirchengemeinden zusammen sind, dann haben sie viel voneinander gelernt und haben auch Beziehungen geknüpft. Und das geht dann auch weiter. Mhm. Das heisst, die Kirchengemeinden tun dann Ressourcen voneinander anzapfen. Das hat gar nichts mehr mit der organisierten Lerngemeinschaft zu tun, sondern die kennen einander, wissen, was es dort ist und dort nicht ist. Man kann dort anzapfen, man hat Beziehungen und so weiter. Es hat mal einen schönen Kirchenpräsident, hat mal schön gesagt, vor etwa zwei Monaten, die Angestellten oder die Kirchengemeinden, die da einfach denken, die Zeit bringt es nicht mehr, das ist jetzt einfach zu viel Zeit, die ich investieren muss. Die haben nicht ganz verstanden, dass über längere Zeit da wahrscheinlich viel mehr Zeit erspart wird, wie sie es da investieren müssen. Ja. Weil der Profit, wenn es einigermaßen recht geht, ist für die Kirchengemeinde schon beträchtlich, muss ich so sagen. Mhm. Da können sie viel profitieren.
Ja.
Wenn die Rahmenbedingungen stimmen.
Und funktioniert das, dass die Leute dann das in der Kirchengemeinde auch einbringen können, wenn ja nur in dem Sinn einzelne Vertreter bei diesen Lerngemeinschaften dabei sind, dass die dann das in ihrer lokalen Kirchengemeinde auch den anderen können schmackhaft machen können, um die Sachen so umzusetzen?
Das ist eine gute Frage. Und das ist auch, oder die Kirchengemeinde, die dann gerade mit der ganzen Kirchenpflege kommt und allen Pfarrer und Sozialdiakonen, die ist dann einfach, oder? Mhm. Die hat dann quasi gerade wie der Kirche alles beschlossen und gerade umgesetzt, oder? Und das ist schon so. Darum sagen wir, dass wenn immer eine Lerngemeinschaft hat, dann bis jetzt immer wieder Einzelpersonen kommen, dann sagen wir, das hat fast keinen Wert. Mhm. Weil eine Einzelperson ist die Erfahrung, dass das kaum umsetzbar ist. Und wenn es mindestens drei sind, ist schon so, dann haben sie ein bisschen mehr Gewicht oder mindestens einen Pfarrer dabei. Aber selbst dann, das ist ja so, die müssen einen Weg gehen, um daheim mit den Kirchenpflegen sie motivieren, gewisse Schritte zu machen. Und das ist zum Teil auch ein Teil vom Prozess, wo man in so einer Lerngemeinschaft geht. Wie helfe ich den Kirchenleitungen, da einen guten Weg zu gehen? Gut, wie kann ich sie motivieren? Manchmal braucht es Retretten, manchmal braucht es Themenerarbeitung, eine spezielle Formel, eine Abend machen zu einem speziellen Thema. Wie helfe ich der Kirchengemeinde verantwortlich, um das ganze System zu Hause, da auf einen guten Weg zu kommen? Das ist eines von einem wichtigen Thema. Mhm. Wo man nicht allgemein kann beantworten, das kommt immer auf die Situation davon.
Das klingt aber schon so, dass das etwas ist, was könnte vielen Kirchgemeinden helfen. Das Landeskirchenforum unterstützt das ja, das ist ein Ziel davon. Ich kann mir vorstellen, dass das noch könnte für einige Kirchgemeinden interessant sein, wenn man den Aufwand, der initiale Aufwand, der anfängliche Aufwand nicht scheucht.
Ich denke auch. Ich bin davon überzeugt, oder ich lebe ja von Einzelberatungen in der Regel, aber diese Form ist meiner Meinung nach ein bisschen effektiver, ehrlicherweise, noch, auf die Länge raus, wirklich. Weil das lohnt sich, die Zeit zu investieren. Mhm. Oder, weil ich glaube auch nicht, oder, oft kommen ja Kirchengemeinden mit einem Problem oder einem Thema, wenn sie das gelöst haben, das lösen wir ja in der Regel auch relativ zügig, wenn sie zu mir kommen. Aber es gibt noch, in der Regel nehme ich dann noch andere Themen und Fragen, die wichtig wären für die Weiterentwicklung. Mhm. Oder? Und das wäre, die Fragen wären dann in der Regel nicht beantwortet oder gar nicht bearbeitet. Oder? Mhm. Also, das, ich denke, so eine Investition lohnt sich für Kirchengemeinden. Ja. Das ist ja so.
Spannend. Du bist ja auch sehr beschäftigt mit so Fusionsprozess oder Zusammenarbeitsprozess von Kirchgemeinden. Das ist jetzt ein Riesenfeld. Da könnte man jetzt sicher, speziell mit dir, könnte man sicher stundenlang reden.
Das ist wahr.
Aber einfach einmal eine einfache Frage. Was hat sich bewährt und was geht sicher schief, wenn man sich überlegt, mit anderen Kirchgemeinden zusammenzuarbeiten?
Also bewährt hat sich ein sauberer Prozess. Oder? Also das heisst, dass jede Kirchengemeinde zuerst für sich einmal klärt, was finde ich die Stärken, Schwächen, auch Chancen und vielleicht auch Gefahren, wenn sie einfach so weitermachen, wo sie jetzt sind. Oder? Das heisst, dass sie die Voraussetzungen mal ihre eigenen Kirchengemeinde gut heranschauen.
Für sich allein.
Für sich allein, mit einem externen Begleiter irgendwo. Ja, das wäre von Vorteil. Und wenn man das hat, wenn man die eigene Position auch stärken und so weiter auch bewusst ist, was man möchte weiternehmen und was möchte, was zu uns gehört und so weiter, dann mit anderen Kirchengemeinden zusammenkommen und das einander, ich bin jetzt auch gerade im Prozess vor ein paar Tagen so einer Kirchengemeinde unterwegs, und dann ehrlich einander sagen, was sind unsere Stärken, Schwächen, was möchten wir mitnehmen, was sind einfach unsere Voraussetzungen, unsere Fragen und so weiter und so fort. Und so dann miteinander einen ehrlichen Prozess zu gehen. Und da kann dann gut sein, dass es einfach dann mal weitergeht und sagt, in diesen zwei Bereichen haben wir wirklich, macht Sinn und sind Vorteile eindeutig, wenn wir da mehr und intensiver zusammenarbeiten, das macht Sinn, dort wirklich weiterzugehen. Und bei den anderen ein paar kann man sagen, ja gut, das ist im Moment noch diffuser, ist nicht so klar, aber dort macht Sinn. Und dann würde ich vorschlagen, einfach dort sicher mal weitermachen, wo man eindeutig einen Gewinn sieht, wo man auch sieht, wie man das kann machen und wo man auch Erfahrungen miteinander machen kann, oder? Natürlich gibt es Kantone, die das sehr stark forcieren und dann auch also immer ein höheres Tempo einschlagen. Aber ich denke, im Normalfall macht es Sinn, da einen sauberen Prozess zu machen, miteinander ganz ehrlich und offen umzugehen. Einfach um Schäden zu vermeiden. Es hat ja viele kleine Gemeinden, die dann da ja, zu viel Zeit und Kraft investieren, dann kommt am Schluss einfach nicht viel raus oder es ist Geschirr verschlagen. Mhm.
Aber dann musst du ja auch die Freiheit haben, zu sagen, hier schaffen wir zusammen und hier nicht. Wenn du aber von Anfang an klar ist, ihr vier Kirchgemeinden schließt euch zusammen, dann stellt sich die Frage gar nicht.
Eben, wenn sich das klar ist, ihr müsst oder von der Aussen die Umstände müssen, von Umständen gedrückt oder gedrängt, ihr müsst, dann geht es quasi nur noch darum, was machen wir jetzt in dieser Situation, wie machen wir das Beste aus dieser Situation. Oder? Ich sage nicht, das ist einfach falsch, sondern dann geht es darum, es sind andere Voraussetzungen und dann muss man ehrlich schauen, was ist jetzt der beste Weg, was sind die besten Rahmenbedingungen, wie gehen wir jetzt sinnvoll vor und so weiter und macht das Beste daraus. Ich kann nicht sagen, gewisse Bedingungen, oder? Das Fakt ist, dass die Kirchengemeinde mehr, eine grosse Mehrheit schrumpft, oder? Und aber eine gewisse Größe ist schwierig. Und was jetzt genau der beste Prozess ist, auf lange Sicht raus, oder? Ja, da kann man sich darum streiten, ehrlicherweise, oder? Aber ich bin, wenn die Kirchengemeinden frei sind, auf einem sauberen Prozess, das ist mir wichtig, oder? Einfach, dass man einander nicht verletzt und viel Geschirr verschlägt und dann jahrelang da rumketscht über die Probleme, die man dann da generiert hat. Das bringt ja nicht viel.
Ja, die Kirchgemeinde, wo ich vorher da war, die ist eine Pastorationsgemeinschaft eingegangen, dann haben sie wieder aufgelöst und da ist, wie du sagst, Geschirr verschlagen worden. Das ist zum Teil heute noch schwieriger.
Ja, ja. Genau. Und da gibt es einige Fälle und da möchte man ja nicht, wenn es möglich ist, möchte man auch nicht unterstützen, muss man sagen. Ja. Genau. Aber grundsätzlich ist natürlich die Chance, oder? Das sehen ja viele auch, und das mache ich auch. Viele fangen ja jetzt den Weg an, sich zu überlegen, wo macht es Sinn, dass wir als Einzelgemeinde aktiv sind, wo wir ein Gemeindeleben jetzt vor Ort, auch in kleineren Gemeinden machen, und wo macht es Sinn, dass wir das regional in der kleineren Region aktiv sind, mit anderen zusammen, und wo macht es Sinn, dass wir zum Beispiel in einer grösseren Region aktiv werden, oder? Zum Beispiel hat man gemerkt, dass Sekretariat mit kleinen Sekretariat mit 20-30%, da kann man auch 2-3 Sekretariate zusammenlegen und dann gibt es einen vernünftigen, das gibt da Synergien, oder auch Gebäudeverwaltung und so weiter. Das muss nicht jede kleine Kirchengemeinde für sich allein machen. Da könnte man Ressourcen sparen und wenn man geschickt zusammenarbeitet, da könnte man einiges sich auch an Arbeit abnehmen lassen von anderen, wo wirklich Synergien bringt und wo der Nutzen sicher grösser ist als das, was man da einsetzt. Ja. Aber das bedeutet auch ein gewisses Vertrauen, oder? Aneinander, oder? Und einen Weg, den man miteinander gehen muss. Und das muss man am Anfang manchmal ein bisschen aufbauen.
Dann sind wir jetzt schon bei der Schlussfrage angekommen, die wir allen unseren Gästen jeweils stellen. Und zwar möchten wir von dir wissen, Marcel, was gibt dir Hoffnung für die Kirche?
Mir gibt zwei Sachen, geben mir Hoffnung für die Kirche. Mir macht es Hoffnung, dass viele anfangen, ehrliche Fragen zu stellen. Und viele Kirchenleitungen, Pfarrerinnen und Pfarrer, sie werden anfangen, immer mehr ehrlich auch und sehen, dass es etwas nicht ganz stimmt oder vielleicht auch schief läuft und ehrlich Fragen stellen. Und das macht mir Mut. Wenn Leute ehrlich anfangen hinschauen und ehrlich miteinander den Prozess gehen, das ist ermutigend. Und das Zweite, was mir Hoffnung macht, ist eigentlich eine Bibelstelle aus dem 1. Johannesbrief. Gottes Liebe ist darin sichtbar, dass Gott seinen einzigen Sohn auf die Welt geschickt hat, um uns durch ihn Leben zu geben. Oder? Das bedeutet, Gott hat ja seinen Sohn geschickt und mit der Kraft vom Heiligen Geist wirkt er bereits jetzt schon in der Welt. Oder? Er ist am Tun, er ist am Wirken. Ich muss nicht an mich allein abstrampeln in der Kirche oder an dem, was ich da möchte im Namen von Gott tun, sondern Gott ist vorausgegangen. Oder? Wir können uns darauf verlassen, Gott wirkt, ist bereits schon am Wirken und wir können uns daran beteiligen, wo es passt, wo wir etwas beitragen können. Das gibt mir Hoffnung für die Kirche.
Sehr schön, das ist eine sehr ermutigende Antwort.
Ja. Danke schon vielmals, Marcel, dass du hier mit uns geschwätzt hast.
Ja, danke vielmals.
Danke euch auch vielmals, hat mich gefreut.
Gut, wir sind zurück im Studio. Anna, was ist dir geblieben von diesem Interview?
Ich habe vor allem zwei Punkte sehr spannend gefunden, die er gemacht hat. Das eine war, wo er so ein bisschen die Haltung beschrieben hat, vom, ja, wie bringen wir denn neues Leben in die Kirche, indem man sagt, wir brauchen einfach gute Religionspädagogik, dann wachsen Kinder in dem Glauben und in dieser kirchlichen Gemeinschaft auf und dann hoffen wir, sie bleiben da irgendwie auch dabei. Und dass er dann aber die Frage stellt, ja, wie entsteht denn eigentlich Glaube und wo kommt die Auferstehungshoffnung zum Tragen, die wir haben? Mhm. Das habe ich sehr eine gute Frage gefunden, um sich zu überlegen, ja, ist es denn wirklich die Religionspädagogik, die wir brauchen? Oder, also ich würde sagen, überspitzt gesagt, könnte man auch sagen, wenn wir davon ausgehen, dass Menschen nur durch langjährige Indoktrinierung von Kindheit an einen Punkt kommen, wo sie etwas mit dem Glauben anfangen können, dann trauen wir dieser Auferstehungskraft, glaube ich, nicht so viel zu. Hm. Und darum habe ich das sehr spannende Frage gefunden, so wie, wo und wie entsteht eigentlich Glauben? Ja. Und ein zweiter Punkt ist einfach so ein bisschen, das haben wir ja auch im Gespräch mit ihm festgestellt, er redet ja eigentlich viel über Strukturen und beschäftigt sich sehr, sehr viel damit, wie eine Kirchengemeinde muss aufgestellt sein, organisatorisch her auch. Mhm. Aber schlussendlich geht es bei all seinen Punkten eigentlich immer um eine Kultur, die herrscht in der Gemeinde. Also gar nicht so fest, wie die Struktur aussieht, sondern wie die gefüllt wird durch eine gewisse Art und Weise, wie man zusammen unterwegs ist, wie man sich auch als Kirche versteht, wie man sich als Gemeinschaft versteht. Und das habe ich sehr spannend gefunden, um das so ein bisschen beobachten, auch im Gespräch mit ihm.
Mhm. Und gleich kann man ja an der Kultur auch daran arbeiten, hat er gesagt. Also man kann dort Sachen entscheiden und dann natürlich muss es dann zu Aktionen werden, zu Handlungen.
Mhm. Auf jeden Fall. Und natürlich, Struktur und Kultur bedingt sich auch gegenseitig. Also eine gewisse Struktur fördert auch gewisse Kulturen. So. Mhm. Was hast denn du besonders mitgenommen?
Ja, der Teil sehr interessant gefunden, wo noch von der Zusammenarbeit oder Fusion, also das ganze Themenfeld, wo wir darüber verdammt haben, wo er gesagt hat, man sollte bei sich anfangen, jede Kirchgemeinde für sich einmal überlegen, wo stehen wir, was können wir auch nicht so gut und dann, dass man von diesem Standpunkt aus mit anderen redet und dann schaut, ob es Überschneidungen gibt und dann sagt man, ah doch, bei diesem Thema ist es gut zusammenarbeiten und dort eh noch nicht oder noch nicht oder so, dass man dort, das hat er, ich glaube, ein paar Mal gesagt, einen ehrlichen Prozess macht und das habe ich recht cool gefunden, vor allem, wenn ich den Eindruck habe, manchmal in diesen Fusionsdiskussionen, da geht es nicht um einen ehrlichen Prozess, sondern es steht schon vorher fest, wer mit wem irgendwie, wie muss zusammenarbeiten und nachher ist es einfach eine andere Diskussion. Mhm. Also der Prozess, wo man ergebnisoffen einfach mal kann überlegen kann, wo stehen wir und wie gehen wir weiter, das habe ich recht cool gefunden.
Mhm. Ja, und dass das halt schlussendlich auch ein Gewinn ist in diesem Prozess, auch wenn es vielleicht ein bisschen länger geht und man sich ein bisschen mehr Zeit muss lassen, dass man am Schluss viel, viel mehr davon profitiert.
Ja, genau. Und das Zweite, er hat ja das Buch geschrieben, «Neues Leben in der Kirche». Und wo wir jetzt gar nicht drüber geredet haben, wo ich das Buch gelesen habe, was mir sehr geholfen hat, ist eigentlich ein kurzer Teil von diesem Buch, wo wir jetzt im Gespräch gar nicht drüber geredet haben, nämlich dort, wo er über komplexes und kompliziertes Terrain redet. also quasi wie eine Art so verschiedene Felder gibt, wo man sich als Kirche bewegt, bei Sachen, die klar sind, ein Gottesdienst, da weiss man, wie man da feiert, da gibt es eine Liturgie. Und das kann natürlich dann je nachdem kompliziert werden, wenn die einen so wollen und die anderen so. Aber grundsätzlich weiss man, wie es geht. Und dann bei Projekten ist es dann oft komplex und da weiss man nicht, wie es geht. Da kann man nicht einfach eine Vision haben und eine Strategie und jetzt tut man auf die Strategie umsetzen, sondern man muss wie eine Art einmal Schritt gehen, mit Leuten etwas ausprobieren und von dort an weitergehen und tut dann auch die Strategie immer wieder anpassen. Und das hat mir jetzt speziell im Jugendbereich, wenn es um Projekt geht, der Gedanke, der ist jetzt auch nicht von ihm original, aber das habe ich sehr aus diesem Buch genommen. Also von daher kann ich das Buch «Neues Leben in der Kirche» sehr empfehlen. Ich habe das sehr inspirierend gefunden.
Mhm. Ja, auf jeden Fall.
Ja gut, dann war es das jetzt also gewesen von der Episode 2 in Staffel 4 mit Gästen. Das mal mit dem Marcel Hauser von «Aufwärts stolpern», einem Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten.